Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
5 Tage noch, dann wird in Berlin gewählt. Mal wieder, Lorenz Mahl, ja, die Wiederholungswahl, so heißt die auch offiziell, weil die letzte vor 1,5 Jahren einfach so schlecht abgelaufen ist, dass es nicht anders ging. Die Geschichte ist vielfach erzählt im ganzen Lande, aber sie ist ja noch nicht zu Ende. Herr Marold, als Chefredakteur der Berliner Tageszeitung wissen Sie das besser als die meisten anderen. Jetzt droht neues Ungemach. Wir haben auch noch einen Poststreik. Dafür kann die Berliner, das muss man auch mal sagen, dafür kann die Berliner Landespolitik erstmal nichts. Aber es könnte natürlich trotzdem Auswirkungen haben auf die Briefwahl.
Ja, und zwar in doppelter Hinsicht. Der Landeswahlleiter hat ja schon dazu aufgefordert, diejenigen, die jetzt ihre Briefwahlunterlagen noch nicht wieder zurückgeschickt haben, die dann tatsächlich persönlich abzugeben. Aber diejenigen, die ihre Briefwahlunterlagen erst spät beantragt haben, haben natürlich das Problem, dass sie in dem Moment, wo der Antrag eingeht, gesperrt sind fürs Wahllokal. Aber wenn die Unterlagen nicht kommen, können sie damit nichts mehr anfangen. Das heißt, unter Umständen wird denen auch wieder die Möglichkeit genommen, wählen zu gehen.
Mhm. Ja, ich meine, es ist natürlich echt verrückt, was bei so einer Wahl schieflaufen kann, was man unter Kontrolle hat, so als Landeswahlleiter und als organisierende Politik drumherum, was auch nicht. Ich finde ja faszinierend, wenn man den Tagesspiegel regelmäßig liest oder was ich sehr empfehlen kann, auch im ganzen Land, den Tagesspiegel Checkpoint, den Newsletter, den sie ja auch mit aus der Taufe gehoben haben. Da habe ich so eine gewisse Beobachtung gemacht, wie auch Sie als Redaktion eigentlich an Berlin, an der Berliner Politik regelmäßig verzweifeln, regelmäßig anprangern. Irgendwie schön war immer das Spiel, weil man den nächsten Termin im Bürgeramt kriegt, ne? Also sie kämpfen publizistisch an und letztendlich müssen sie aber doch verzweifelt beobachten, es ändert sich trotzdem nicht so richtig viel.
Jein, also natürlich verändert sich manches, also auch durch viel Kritik, die auch aufgenommen wird ja von anderen Medien. Ich sage jetzt mal, die einstürzenden Schulbauten in Berlin sind dann tatsächlich irgendwann mal angegangen worden vom Senat, weil einfach der öffentliche Druck zu groß geworden ist. Bei anderen Sachen konnte man wirklich verzweifeln, die Wahl ist ein sehr gutes Beispiel. Der Bundeswahlleiter hatte Monate vor der schiefgegangenen Wahl gewarnt, dass das nicht gut vorbereitet ist. Es war das Problem, dass der Marathon sich nicht verschieben ließ. Das heißt, den konnte man nicht absagen. Man hätte sich darauf vorbereiten können, dass man den Nachschub der Wahlscheine organisiert. Und am Ende aller Enden muss man ja sagen, das Landesverfassungsgericht hat in seinem Urteil festgestellt, dass die Zustände im Lande Berlin das Vertrauen in die Demokratie erschüttern. Und das ist schon richtig ein starkes Wort. Und sie haben außerdem Verantwortliche dafür benannt. Ganz eindeutig unter anderem den Innensenator, der weder bei der Vorbereitung noch bei der Wahl selbst seinem Amt nachgekommen ist, nämlich das gut vorzubereiten, gut zu kontrollieren. Die Landeswahlleiterin, die übrigens eine abgeschobene Beamtin aus der Innenverwaltung war, die dort keiner mehr wollte, auf diesen wichtigen Posten. Das heißt, der Innensenator war verantwortlich und er ist schuld daran, dass es schiefgegangen ist und er darf weitermachen als Senator, zwar als Bausenator, aber weder hat sich irgendjemand entschuldigt aus der Politik für dieses Vergehen, noch hat irgendjemand persönliche Konsequenzen gezogen. Das finde ich schon skandalös.
Wir können ja mal beim Namen nennen, ne? Andreas Geisel von der SPD. In der Tat, ich glaube, das hat viele verwundert, aber vielleicht ist das auch genauso diese Verwunderung, und das meinte ich dann mit dem Wort Verzweiflung, dass man das beobachtet, dass das Medien wie der Tagesspiegel wie andere benennen, kritisieren. Und es ändert sich trotzdem nicht.
Ja, das liegt auch ein bisschen daran, Berlin ist ja die Hauptstadt der organisierten Unzuständigkeit. Das heißt, es ist gerne niemand verantwortlich, wenn es ein Problem gibt. Probleme gelten dann als erledigt. Auch online kann man das nachvollziehen. Wenn man was meldet als Problem, wird als erledigt gemeldet. Aber wenn man aus dem Fenster guckt, ist das Problem noch da. Erledigt ist nur, dass der eine Sachbearbeiter es dem nächsten auf den Tisch gelegt hat. Das ist ein Riesenproblem. Das ändert sich nur dann, wenn es viel Geld zu verteilen gibt. Dann gibt es plötzlich eine organisierte Überzuständigkeit, weil jeder möchte gerne dabei sein, wenn Geld ausgegeben wird. Aber beim umgedrehten Fall Probleme. Niemand ist zuständig. Das soll ja geändert werden durch eine Verwaltungsreform. Die haben jetzt im Senat tatsächlich heute beschlossen, diese Verwaltungsreform anzugehen. Da steht teilweise wörtlich drin, was sie bereits 2016 in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt haben.
Ja, das kommt ja dazu. Man kann ja verschiedene Gesetze durchgehen. Es gibt diesen ambitionierten Radverkehrsplan für Berlin. Ja. Davon sind irgendwie, weiß ich nicht, 1-2% umgesetzt nach vielen Jahren. Ja. Von einer, muss man ja dazu sagen, einer rot-grün-roten Landesregierung, also bei der man davon ausgehen kann, dass die das eigentlich will.
Und die seit fast 7 Jahren regiert.
Ja. Ich glaube, ich habe das heute bei Ihnen gesehen, in dem Podcast, den Sie auch anbieten. Die Frage, ist Berlin unregierbar?
Das glaube ich nicht, aber Berlin wird nur dann richtig regierbar sein, wenn tatsächlich diese Unzuständigkeit aufgeklärt wird. Das heißt, wir haben ja diese doppelte Verwaltungszuständigkeit durch die 12 Bezirke, die jeweils auch einen Bezirksbürgermeister, Bezirksbürgermeisterin haben und eben die Hauptverwaltung mit den ganzen Senatsverwaltungen. Die kommen sich ständig in die Quere und das führt zu so absurden Situationen, dass im Abgeordnetenhaus über irgendeine Bushaltestelle in Biesdorf am Stadtrand diskutiert wird und in der BVV Neukölln über den Weltfrieden. Ja, das ist eigentlich, kann man so nicht regieren. Es gibt auch keine Richtlinienkompetenz der regierenden Bürgermeisterin. Das heißt, die Senatorinnen und Senatoren tanzen da auf der Nase rum. Und das Paradebeispiel sind eben die 300, 400 Meter Friedrichstraße, über die sich der Senat jetzt seit inzwischen 2 Jahren in den Flicken hat, ob die nun irgendwie zur verkehrsberuhigten Zone erklärt werden oder nicht.
Die Geschichte ist so schön, die nehmen wir uns gleich nochmal extra vor. Aber erst nochmal jetzt mit Blick auf Sonntag, diesen Wahlsonntag. Wir haben ja eine regierende Bürgermeisterin hier von der SPD, Franziska Giffey, die ja auch immer bei diesem ganzen Drama gesagt hat, naja, so lange bin ich ja noch nicht im Amt und als das alles irgendwie schiefgelaufen ist, war ich ja noch nicht im Amt. Wird sie denn im Amt bleiben?
Die Zeichen stehen im Moment nicht darauf, denn in allen Umfragen liegt sie mit der SPD auf dem 3. Platz. Aber es sind Umfragen und nur Umfragen und wir haben ja keine Direktwahl der regierenden Bürgermeisterin, des Bürgermeisters. Das heißt, am Ende aller Enden wissen die Leute natürlich schon auch, wenn sie einer Partei ihrer Stimme geben, was passiert damit. Die beiden Gegenkandidaten, Kandidatinnen, also die Stadtentwicklungssenatorin Bettina Jarasch, einerseits von den Grünen und der CDU-Kandidat Kai Wegner, sind wenig profiliert und in der Stadt auch nicht sehr bekannt, liegen trotzdem vorne. Und das sollte Franziska Giffey eigentlich zu denken geben.
Ich meine, vor allem interessant kann ja am Ende auch die Koalitionsarithmetik sein. Ne? Also wenn man jetzt sieht, die CDU liegt vorne, könnte man ja vermuten, okay, das ist mal ein Signal, das dann auch andere Parteien aufnehmen. Aber so die Wahrscheinlichkeit, dass Grüne und CDU in Berlin zusammenarbeiten, die liegt ungefähr so hoch wie zu Zeiten von Jutta Ditfurth und Helmut Kohl, oder?
Ja. Aber kann man da nur sagen, weil vor der Wahl ist immer was anderes als nach der Wahl. Nach der Wahl muss halt tatsächlich daran gedacht werden, können wir Posten für die eigene Partei sichern, haben wir eine Chance, an der Macht teilzunehmen. Jeder erinnert sich daran, dass die SPD im Bund damals ausgeschlossen hatte, unter Angela Merkel mitzuregieren. Das hat wenige Tage nur gedauert, dann war man wieder dabei. Das hat sich dann nochmal wiederholt. Das ist auch in anderen Bundesländern nicht anders gewesen, wenn Sie sich an Hessen erinnern mögen. Mhm. Die schwarz-grüne Koalition, da hätte vor der Wahl auch niemand drauf gewettet, dass die zustande kommt. Grüne und Schwarze in Hessen waren sich seit jeher Spinnefeind und haben doch eine der stabilsten Koalitionen in der ganzen Republik hinbekommen.
Aber jetzt nochmal anders spekuliert. Also es gibt ja diese Dreierkoalition, wie angesprochen, im Moment in der Reihenfolge Rot, Grün und dann eben nochmal das kleine Rot, also die Linke. Wäre das denkbar, dass, wenn jetzt die Grünen in der Tat am Ende vor der SPD liegen, aber hinter der CDU, dass es dann Grün-Rot-Rot gibt in Berlin? Oder wär das für die stolze SPD dann am Ende doch zu viel?
Nee, der SPD ist das Recht, wenn sie mitregiert. Freuen tut sie sich nicht. Franziska Giffey wäre dann allerdings wahrscheinlich weg.
Die kann dann ja Innenministerin werden.
Ja, hat sie ja jetzt schon wieder mit Abscheu und Empörung von sich gewiesen. Mhm. Aber die Frage ist natürlich naheliegend, weil Olaf Scholz braucht natürlich, kann nicht die zweite Ministerin verlieren, ohne dann tatsächlich auch eine Frau als Innenministerin nachzubesetzen. Franziska Giffey, bei allen Problemen, die sie eben in Berlin auch hat, ihr muss man zugutehalten. Sie kann regieren, sie weiß, was das bedeutet. Sie war Bundesministerin, sie war Bürgermeisterin in Neukölln. Sie war jetzt regierende Bürgermeisterin. Sie ist eine kompetente Politikerin.